Gut, dann herzlich willkommen jetzt zu mittlerweile 8. Vorlesung Information Management. Wir haben heute drei Themen, über die wir reden. Einmal IT-Architekturen, ganz kurz allgemein, und dann wird es relativ speziell auf eine besondere Art von IT-Architekturen, nämlich serviceorientierte Architekturen gehen. Dann gucken wir uns Mergers und Acquisitions an und was für Auswirkungen das hat für die IT-Integration. Und das ist im Grunde auch schon die Vorbereitung dazu zu dem dritten Teil, weil wir das Organisatorische zur Fallstudie besprechen, die auch im nächsten Jahr dann stattfinden wird. Und der inhaltliche Teil dieser Fallstudie wird nächstes Mal dann von Christoph Klingenberg vorgestellt werden. Und praktisch als Einstimmung darauf oder als Vorbereitung erstmal die organisatorischen Rahmenbedingungen dazu. Und kurz als Wiederholung im Grunde mal kondensiert, ja, was wir in den letzten drei Folien uns Vorlesungen uns angeschaut haben, nämlich diese Geschäftsanwendung. Und da in der ersten Vorlesung dazu bin ich praktisch mit diesem Bild rausgegangen, habe euch gezeigt, es gibt ein ERP-System, ein SCM-System und ein CRM-System. Diese Literaturperspektive auf solche Geschäftsanwendungen. Und dann kamen ja die zwei Vorlesungen von Christoph Klingenberg, wo ihr dann schon gesehen habt, dass es im Grunde nicht so einfach ist, wie hier auf dieser Folie dargestellt, sondern dass es halt eine ganze Menge an Spezialanwendungen gibt, die dann zwar später irgendwie in das ERP-System reingehen, also wenn man da an diese Revenue-Management-Anwendungen denkt oder an diese Buchungsanwendungen. Klar, die haben irgendeine Verbindung dann zum ERP-System, weil das dann Auswirkungen hat auf meine Buchhaltung oder auf meine Bilanz, aber die sind jetzt hier auf dieser einfachen Grafik nicht drauf. Existieren trotzdem im Unternehmen. Ich hatte in der Vorlesung gesagt, dass viele Unternehmen mehrere hundert von solchen Anwendungen haben, die eben jetzt nicht zu diesen Kernanwendungen gehören, sondern eben noch um so ein ERP-System, um so ein SCM-System insbesondere auch rum existieren und die dann dort mit rein integriert werden. In den zwei Vorlesungen von Christoph Klingberg wurden eben einige davon behandelt und die Frage jetzt, mit der wir uns in dem kommenden Modul beschäftigen, nämlich mit dem Modul 9, wo es um SOA geht und wo es insbesondere auch um IT-Architektur geht, ist, wie sollten denn diese ganzen Anwendungen, diese mehrere hundert Anwendungen, also es gibt die großen Banken haben mehrere tausend Anwendungen, die halt um ihre zentralen Systeme herum existieren. Wie sollten die denn organisiert sein? Also sprich, wie sollte die IT-Architektur aussehen? Und dann gehen wir relativ schnell auf eine Variante dieser IT-Architekturen, sogenannte serviceorientierte Architekturen, gucken uns Elemente und Rollen einer SOA an und gucken uns dann an, wie so eine SOA realisiert werden kann, auf Basis von Web-Services. Das Ziel für heute ist, dass man, oder für dieses Modul ist, dass man halt den Begriff IT-Architektur erklären und abgrenzen kann, SOA erklären und abgrenzen kann, Elementen und Rollen einer SOA, sowie das, ja, Zusammenspiel von denen verstanden hat und eine Variante, wie man so eine SOA umsetzen kann, sind eben solche XML-basierten Standards oder solche diese Web-Service-Standard-Familie und dass man da auch ein bisschen drüber Bescheid weiß eben. Wir werden mit diesem Modul, werden wir relativ zügig drüber gehen, weil ich denke, viele von euch werden schon mal mit diesem Thema SOA was zu tun gehabt haben oder mit dem Thema IT-Architektur. Wer von euch hatte denn schon mal in anderen Vorlesungen was mit dem Thema SOA zu tun? Okay, doch nur vier Leute. Okay, dann, ihr könnt dann gerne noch was ergänzen, wenn euch was auffällt und ein bisschen helfen. Also, erstmal grundlegend die Definition einer IT-Architektur. Oder was ist überhaupt eine Architektur? Eine Architektur beschreibt eigentlich die grundlegende Struktur eines Systems, ja, mit seinen Elementen, den Beziehungen zwischen den Elementen sowie den Beziehungen des Systems zur Umwelt. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben ja schon mal ein System definiert hier in der Vorlesung, nämlich dieses Informationssystem. Und da seht ihr, okay, dieser Systembegriff greift auch hier wieder. Wir haben Elemente und Beziehung zwischen diesen Elementen und die Struktur von diesen Elementen und diesen Beziehungen der Elementen wird eigentlich Architektur genannt, plus noch die Beziehung dieses eigentlichen Kernsystems zu seiner Umwelt. Das wird eigentlich auch noch unter dem Begriff Architektur zusammengefasst. Und insbesondere im Kontext von IT-Architekturen wird zu diesem Begriff Architektur auch noch dazu gezählt, dass man nicht nur die jetzige Beschreibung von diesem System darunter fasst, sondern auch noch Informationen zur Weiterentwicklung und zur Nutzung. Also da könnte auch drunter gefasst werden, okay, wie soll denn das System in 10 Jahren aussehen? Ja, welche Elemente davon brauchen wir noch? Welche Beziehungen brauchen wir noch? Und wie soll das heute, wie sieht es heute aus? Wie sollte es heute aussehen? Und wie sollte es in 10 Jahren aussehen? Im Folgenden fokussieren wir eigentlich auf den ersten Teil der Definition, also den ersten Satz, dass wir sagen, so eine Architektur beschreibt die grundlegende Struktur eines Systems, also die Elemente und die Beziehungen und eben die Beziehungen zur Umwelt. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie vor, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren dieses Thema SOA motiviert wurde, das war ein richtiges Hype-Thema, also es war, was heute, sagen wir mal, dieses Big Data Management ist, in der Wirtschaftsinformatik oder Informatik war früher SOA und serviceorientierte Architektur und als ich meine Dissertation geschrieben habe, war es, wie gesagt, das eins der Top-Themen und das ging dann auch genau um dieses Thema. Und heute, jetzt rückblickend würde ich sagen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, da wurden halt sehr, sehr viele Erwartungen mit verknüpft mit diesem Thema, die jetzt nicht alle hundertprozentig erfüllt sind, würde ich sagen. Aber das hier, würde ich sagen, ist so eine typische Marketingfolie, wie sie vielleicht vor, 3 Jahren oder vor 5 Jahren ein Berater gerne so ein CIO gezeigt hätte und gesagt hätte, ja, hier, hör mal zu, deine IT-Landschaft, also deine Anwendungslandschaft ist historisch gewachsen, also du hast ganz viele Anwendungen, das sind die Elemente dieses Systems und die Beziehungen zwischen diesen Elementen sind auch irgendwie historisch gewachsen, dadurch ist es total kompliziert alles, du hast sehr, sehr viele Kosten für die Unterhaltung und Wartung dieses IT-Systems, du musst sehr viel dafür ausgeben, dass es überhaupt läuft und hast nur noch ganz wenig Budget dafür da, das weiterzuentwickeln bzw. neue fachliche Funktionalitäten einzubauen. Es ist einfach so kompliziert, eine Anwendungslandschaft, dass du kaum Geld hast von deinem Budget, wirklich noch neue Geschäftsideen umzusetzen oder irgendwelche Erweiterungen zu bauen. Und dann ist es sogar so, dass es redundant ist, das heißt, du hast mehr als eine Anwendung für eine Funktionalität, für eine Geschäftsfunktionalität, die du abbildest. Du hast vielleicht 3 verschiedene Mandanten auf deinem einen SAP-System und eigentlich würde das auch einer tun, aber irgendwie ist es halt über die Zeit so entstanden, dass es Redundanzen gab, weil man vielleicht Sachen dazugekauft hat oder neue Geschäftsbereiche aufgebaut hat und das ist eigentlich ein Problem, weil man, wenn man so eine Landschaft hat, hier diese Probleme hat. Ja, also man hat häufig ändernde Geschäftsprozesse und diese vielen Abhängigkeiten zwischen den Applikationen führen dazu, dass ich ganz starr bin im Unternehmen und eigentlich kaum was ändern kann. Und wenn jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa irgendjemand sagt, wir haben einen neuen Geschäftsprozess, dann dauert es 5 Jahre, bis die IT nachgezogen ist, weil es so kompliziert ist, das alles umzusetzen. Und das ist, dauert nicht nur lange, sondern ist auch teuer, ja, weil man halt sehr, sehr viel programmieren muss. Und was die ganze Sache noch verstärkt, ist, dass viele IT-Systeme oder viele Anwendungen eben auf sogenannten Legacy-Systemen basieren, also eigentlich veraltete Technologien, ja, irgendwas, was auch Herr Klingenberg gezeigt hat, dieser schwarze Hintergrund mit den grünen Buchstaben da drauf für das Buchungssystem, das ist so ein klassisches Legacy-System, das würde man heute nicht mehr so machen. Er hat auch davon berichtet, was für Probleme es dann gibt, wenn man irgendwelche neuen Kontaktdaten dort einarbeiten will in diesem Buchungssystem. weil eigentlich man kaum noch Zugang hat zu diesem System. Es ist irgendwie so verkrustet, dass es nicht mehr änderbar ist und es ist teuer in der Wartung. Also diese Legacy-Thematik verstärkt eigentlich noch diese Problematik, dass man kaum was ändern kann und es kaum möglich ist, seine Anwendungslandschaft zu verändern. Und die Berater würden dann halt sagen, ja unten entstehen halt diese Probleme und die Lösung natürlich wäre die serviceorientierte Architektur. Was würdet ihr denn jetzt mal entgegnen, wenn man diese Argumentation hört? Ja, gilt es eigentlich für jeden, gilt es für jedes Unternehmen und was macht es denn aus, ob es für ein Unternehmen gilt oder ob es eben nicht gilt? Habt ihr da Ideen, wo so eine Argumentation gut ziehen kann und wo eine Argumentation wie diese eher ins Leere läuft? Ja? Genau. Genau. Zwei richtige Punkte. Einmal, wird es denn so viel bringen, von diesen alten Legacy-Systemen wegzugehen, weil ich wirklich in einem Geschäft bin, wo sich Geschäftsprozesse häufig ändern? Ja? Also dieses Buchungssystem, das wäre vielleicht schön, da noch weitere Informationen dahinter zu haben, aber dieser Buchungsprozess hat sich seit Jahren eigentlich nicht verändert. Und wenn ich Prozesse habe, wo kaum eine Änderung stattfindet, warum sollte ich da so eine flexible Architektur haben? Ja, also ich würde sagen, der Punkt, wo man es kritisieren kann, ist, wie häufig ändern sich denn überhaupt die Geschäftsprozesse? Ja, und das geht auch so ein bisschen mit dem einher, was du gesagt hast. Ja, wenn wir zwar häufig ändernde Geschäftsprozesse haben, aber diese Prozesse eigentlich nicht wirklich durch die IT unterstützt werden, klar, dann brauche ich auch keine flexible Architektur. Also diese beiden Sachen sollten in gewisser Weise als Voraussetzung gegeben sein, damit diese Argumentation überhaupt greift. Aber es war ja jetzt so, dass dieses Thema SOA wirklich eine sehr, sehr hohe Beachtung gefunden hat. Und es ist aus meiner Sicht schon so, dass es viele Bereiche gibt, in denen es sich häufig so ist, dass Prozesse sich halt verändern, gerade in solchen Unternehmen, die halt stark auf, ja, so stark digitalisiert sind, stark auf IT angewiesen sind, wo sich halt viele Sachen über die Zeit rasch ändern. Zum Beispiel, ein Beispiel, was häufig gebracht wird, sind halt Banken, ja, in bestimmten Bereichen der Banken, wo halt verschiedene neue Produkte entstehen und die dann abgebildet werden müssen. Oder was auch genannt wurde für einen Bereich von einem Unternehmen, wo es halt häufig veränderte Prozesse gibt, sind Mobilfunkanbieter, die halt immer neue Tarife entwickeln und die dann auch zu immer neuen ja, Prozesstypen führen, die halt durch so eine SOA abgebildet werden könnten. Und daran sieht man eigentlich auch schon, dass diese Argumentation nicht fürs komplette Unternehmen jeweils gilt. Also so eine Reisekostenabrechnung, die wird sich nicht über die Zeit häufig ändern. Aber wenn man so ein Kernbankensystem sich anguckt oder wenn man sich ein System anguckt, wo irgendwelche Tarife verwaltet werden von einem Mobilfunkanbieter, da würde ich schon sagen, da gibt es häufiger Änderungen und da passt eigentlich auch die Definition oder diese Argumentation. Und jetzt war es so, dass, ja, so 2005 würde ich sagen, das ein sehr, sehr gehyptes Thema war, das im Grunde so als Silver Bullet verkauft wurde und gesagt wurde, wenn ihr eine serviceorientierte Architektur einsetzt, ja, das. Und die Idee hinter so einer SOA ist eigentlich ganz einfach. Man sagt, man zertrennt bestehende Systeme in sogenannte Services, also kleinere funktionale Einheiten, die sich dann über definierte Schnittstellen miteinander in Verbindung setzen und je nach Bedarf orchestriert werden können. Ja, also die Idee ist eigentlich nur, man nimmt diese Elemente in dem Anwendungssystem und zerschlägt die vormals großen Anwendungen in viele kleine Elemente und organisiert im Grunde die Beziehung zwischen diesen Elementen ein Stück weit geschickter. Das sind, wenn ich es auf den Punkt bringen würde, das sind so die zwei Kernideen hinter so einer serviceorientierten Architektur. Und ich würde dem zustimmen, ja, also in der Literatur wurde es sogar wirklich als Hype bezeichnet, dass das wirklich die Waffe ist, mit der man die Komplexität in IT-Architekturen beherrschen kann. Und jetzt so seit 2008, 2010 ungefähr, wird es zunehmend kritisch diskutiert und ja, viele von den stark marketinggetriebenen Versprechen werden halt so ein bisschen hinterfragt und da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ich hatte eben schon kurz gesagt, was man eigentlich unter einer SOA versteht. Also die Kernidee ist, Zerteilen von ehemals großen Anwendungen in kleinere Services und geschickteres Organisieren der Beziehung zwischen diesen Services. Das sieht man im Grunde, oder versuche ich nochmal ein bisschen besser zu erklären an dem Bild hier. Also in der Literatur sagt man, es gibt eigentlich vier Elemente von so einer SOA. Einmal ja, die GUI, also das User Interface. Dann gibt es eine sogenannte Prozessschicht, eine Integrationsschicht und eine Service-Schicht. Ich fange mal unten mit der Service-Schicht an. Ihr könnt euch einfach vorstellen, diese Services sind so kleine, ja, sind so funktionale Bausteine, also die können jeweils eine fachliche Anforderung erfüllen. Ja, da könnte man sagen, hier zum Beispiel, ein Service kann in der Bank sein, der bestimmt die Kreditwürdigkeit von einem Kunden zum Beispiel. Ja, das ist im Grunde nur diese fachliche Anforderung, die in so einem Service gekapselt wird und davon gibt es halt sehr, sehr viele. Ja. Weil man sagt, ich habe viele kleine fachliche Anforderungen. Eine andere Anforderung wäre zum Beispiel zu gucken, ob die Postleitzahl zu dem Ort passt oder die Bankleitzahl zur der angegebenen Bank, ob welchen Status der Kunde hat oder irgendwas auszudrucken. Das sind auch alles so eine Rechnung auszudrücken. Das sind alles so kleine Geschäftsfunktionalitäten. Und in dieser SOA-Literatur wird gesagt, für all das sollte man eigentlich so einen kleinen Service haben. Und die Idee ist dann, dass diese Services eigentlich dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine standardisierte Schnittstelle haben und man relativ leicht die Services wieder miteinander kombinieren kann. Und das Bild, was dort auch von den Beratern gerne verwendet wird, ist, dass man sich das so vorstellen kann, früher hatte man irgendwelche aus Holz geschnitzten Figuren, ja, das waren deine Anwendungen, und jetzt baust du deine Anwendung, ja, also man könnte sich vorstellen, so ein Männchen, ja, das aus Holz geschnitzt ist, das ist eine Variante, das ist die alte Welt, und die neue Welt wäre, dass man viele kleine Lego-Bausteine hat, die man immer wieder neu kombinieren kann, und da kann man auch mal ein Männchen bauen oder ein Auto oder was man halt will. Also die nutzen diese Metapher, dass es halt viele kleine Bausteine gibt, die standardisierte Schnittstellen haben, um immer wieder die Sachen neu kombinieren zu können und so diese Flexibilität, mit der das Ding ja auch gepitcht und verkauft wurde, zu erreichen. Und das kann man sich auf dieser Service-Schicht vorstellen, also viele kleine von diesen Lego-Bausteinen, die jeweils eine fachliche Anforderung erfüllen und flexibel kombiniert werden. Das ist im Grunde das Zerschlagen der Elemente in viele kleine Einheiten. Auf der nächsten Schicht, auf dieser Integrationsschicht, seht ihr diesen zweiten Punkt, dass die Beziehungen zwischen diesen Elementen geschickter organisiert werden. Also in so einer SOA wird eigentlich per Design so eine Hub-and-Spoke-Architektur vorgeschlagen. Das heißt, es gibt einen zentralen Hub, an den jeder Service seine Nachrichten schickt. Und dieser Hub verteilt diese Nachrichten wieder an den Empfängerservice. Es ist also nicht mehr so, dass die Services irgendwie wild miteinander kommunizieren, sondern sie kommunizieren immer zentral über so einen Servicebus. Also, das ist im Grunde auch keine neue Technologie, das ist halt eine Middleware, eine klassische, also so eine nachrichtenorientierte Middleware. Und das ist praktisch die Spinne im Netz. Alle Informationen gehen über diesen Servicebus und dieser Servicebus hat verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel er monitort den Informationsfluss, er macht so eine Art Load Balancing, ja, also er kann dann halt sagen, wenn der eine Service komplett überlastet ist und die Antwortzeiten lange sind, dann wird eben nicht dieser Service aufgerufen, sondern eine andere Instanz davon. Er überwacht halt auch in gewisser Weise ja, die Last, also er überwacht dadurch die Last der einzelnen Services. Und was er auch macht, ist, wenn man verschiedene Anbieter hat, die diese Services herstellen, ist es oft so, dass in diesem Servicebus so eine Art Übersetzung stattfindet. Also wenn ein Service von Anbieter X kommt und der verlangt Datenformat X und der sendet halt an einen anderen Service, der von einem anderen Anbieter kommt und der ein anderes Datenformat verlangt, dann übernimmt diese Übersetzung meistens noch der Servicebus. Und an diesem Servicebus ist noch so eine Datenbank, die Metainformationen über die Services enthält, das sogenannte Service Repository. Und klar, wenn der Service halt wissen, der Servicebus wissen muss, dass er, wenn er von Service 1 an Service 2 sendet, dass er irgendwas konvertieren muss, dann muss er die Information irgendwo haben, welche Datenformate beispielsweise die Services benötigen, und das ist eben im Service Repository. Also in diesem Repository sind halt Metainformationen zu den Services, also welche Versionsnummer gibt es überhaupt gerade, wo, unter welcher Adresse spreche ich die an, wer ist der fachlich Verantwortliche dafür und was sind zum Beispiel auch die Service-Level-Agreements für diese einzelnen Services. Und auf der Schicht darüber ist so eine sogenannte Workflow-Engine. Ja. Das bedeutet, in diesem System sind die Geschäftsprozesse des Unternehmens hinterlegt und praktisch verknüpft mit den einzelnen Services, so dass in dieser Workflow-Engine abgelegt wurde, beispielsweise, wenn ich eine Reisekostenabrechnung mache, dass dieser Prozess angestoßen wird über eine Mail von einem Mitarbeiter, wo bestimmte Dokumente dranhängen, und dann wird eben ein bestimmter Service aufgerufen, um zu validieren, ob diese Angaben einigermaßen korrekt sind. Dann weiß diese Workflow-Engine, okay, wenn es funktioniert hat, dann schicke ich diese Nachricht oder schicke ich eine Nachricht an seinen Chef, um mir die Genehmigung einzuholen, dass er die Reisekosten jetzt abrechnen kann. Und wenn die Genehmigung erfolgt ist, wird der nächste Service aufgerufen durch diese Workflow-Engine, nämlich dass das Geld an den Mitarbeiter überwiesen wird und er seine Reisekosten abgerechnet bekommt. Also, das ist im Grunde die technische Seite oder die im Wesentlichen technische Seite. Was da drüber noch hängt, ist halt das User Interface, aber das ist, würde ich sagen, nichts Besonderes von so einer SOA. Das hat eigentlich ja jedes System noch oder jede Architektur. Also wichtig, die Prozesse in der Workflow Engine werden dann orchestriert aus einzelnen Services, die jeweils über den Servicebus kommunizieren, und dieser Servicebus hat halt diese Funktion, als zentrale Einheit im Netz also in diesem Servicenetz zu stehen. Und hier eine eigentlich fast schon zu einfache Definition einer SOA. Also eine SOA ist ein Architekturkonzept für Informationssysteme. Ihr erinnert euch an die erste Vorlesung, in dem die Geschäftsprozesse eines Unternehmens durch ein Informationssystem unterstützt werden, das aus Services besteht. Also, das ist ja schon fast tautologisch, diese Definition. Aber ich denke, mehr steckt eigentlich auch nicht dahinter, hinter so einer serviceorientierten Architektur. Und das wichtigste Element einer SOA sind die Services. Natürlich geben sie dem Ganzen natürlich auch den Namen. Und wenn man da mal drauf guckt, aus was so ein Service besteht, ja, oder was ein Service ist, dann ist es ein abgeschlossenes Softwaremodul, was aus drei Dingen besteht, nämlich der Implementierung, einem Servicevertrag und einer Schnittstelle. Und jetzt kann man sagen, okay, was sind denn diese drei Sachen? Also der Servicevertrag, der gibt eigentlich Auskunft darüber, was in diesem Service gemacht wird. Das ist typischerweise so ein Service-Level-Agreement. Da steht dann drin, wenn du mir die und die Eingaben schickst, dann kriegst du innerhalb von der und der Zeit das und das Ergebnis zurück. Das steht in diesem Servicevertrag drin. Die Schnittstelle bietet diesen Service eben nach außen an und versteckt im Grunde die Implementierung. Die Implementierung, der dritte Teil, ist eben die Geschäftslogik, die dahinter steht. Und zwar nicht nur der Algorithmus, den man benötigt, um zu gucken, ob diese Reisekostenabrechnung jetzt in Ordnung ist oder nicht, oder ob der Kunde in meiner Datenbank existiert, sondern im Grunde auch die Daten. Also nach der reinen Logik sind in einem Service auch die Daten gekapselt, die er zur Ausführung benötigt. Und das wird oft missachtet, aber nach der reinen Logik sollte es so sein, dass ein Service wirklich komplett autark seine Funktion erfüllen sollte. Also er muss nicht nochmal in der Datenbank nachgucken, sondern er bekommt die Sachen geschickt, er bekommt alle Informationen geschickt, führt die Aufgabe aus und schickt das Ergebnis weiter. Und deswegen sagt man, eigentlich sind auch die Daten Teil des Services oder Teil der Implementierung und damit Teil des Services. Und eine Überlegung ist halt, wie groß so ein Service sein sollte, typischerweise im Unternehmen. Und wenn man jetzt hier links auf der Folie guckt, dann sieht man so eine Darstellung eines Prozesses, in der im Grunde verschiedene Ereignisse, die so einen Prozess anstoßen, verschiedene Funktionen, die ausgeführt werden während des Prozesses und verschiedene Verknüpfungen des Kontrollflusses, also diese oder exklusive oder Sachen. Und das ist ein einfacher Beispielprozess, den man jetzt hier hat. Wenn man hier drauf guckt, dann ist das erste Ereignis eine Kreditanfrage. Da wird dann geguckt, wie hoch der gewünschte Betrag ist für den Kredit. Dann wird entschieden, wenn der Betrag groß ist, also hier größer als 100.000, dann wird so ein kompliziertes Scoring-Verfahren angewendet, also einen Algorithmus angestoßen, um zu gucken, ob dieser Mensch, der diesen Kredit haben will, überhaupt vertrauenswürdig ist oder das Unternehmen vertrauenswürdig ist. Und wenn es sich um einen kleinen Kredit handelt, dann wird eine einfache Heuristik verwendet. Ja? Also diese viereckigen Dinge, ja, oder diese Dinge hier sind jeweils die Funktionen und diese eckigen Sachen sind die Ereignisse, die zu dieser Funktion dann führen. Und jetzt ist die Frage, wenn man sich so einen Prozess anguckt, der läuft dann hier durch und am Ende wird entschieden, ob der Kunde den Kredit bekommt oder eben nicht bekommt. Und wenn man sich so einen Prozess anguckt, ist natürlich die Frage, wir haben eben in der Definition gehört, so ein Service sollte aus abgeschlossenen funktionalen Einheiten bestehen. Wie groß ist denn, wenn man diesen Prozess abbilden will, ein sinnvoller Service? Also, was denkt ihr denn, was bietet sich hier an als Service? Also hier so eine Kreditvergabe, da guckt man erstmal, wie hoch der Betrag ist, entscheidet dann, welches Verfahren man nutzt, um zu entscheiden, ob dieses Unternehmen oder diese Person kreditwürdig ist und sagt dann zu und sagt nicht zu. Was sind denn Varianten, was könnte denn da sinnvollerweise ein Service sein? Genau, eine Alternative wäre, genau, entweder für jede Funktion einen Service und ansonsten alles in einen. Was sind die Vorteile? Warum würdest du sagen, das sind die Möglichkeiten, klar, aber wie würdest du dich entscheiden? Und okay, also du sagst jetzt, weil hier so eine Entscheidungslogik kommt hier unten und die würdest du lieber irgendwie selbst bündeln in einem Service, anstatt das auszulagern in die Workflow Engine. Das wäre die Alternative. Wenn die einzelnen Funktionen jeweils ein Service sind, dann müsste man diese Logik halt in diese Workflow Engine auslagern. Okay, das ist eine Sichtweise. Habt ihr sonst noch Ideen, was dafür sprechen würde, das Ganze in einen großen Service zu machen? Oder was spricht vielleicht dafür, es in kleinere Services zu geben? Ja? Genau, das ist eine Sache, die halt dafür spricht, eher kleinere funktionale Einheiten zu nehmen, dass wenn ich sage, das Scoring-Verfahren brauche ich nicht nur in dem Kreditvergabeprozess für Unternehmen, sondern ich kann es auch wiederverwenden in dem Verfahren für Privatpersonen, dann würde es Sinn machen, dieses Scoring-Verfahren in einem einzelnen Service zu kapseln. Und das sind im Grunde, ist es die Frage, und die ist auch noch nicht wirklich gelöst, ja, und die ist eine elementare Frage, finde ich, ja. Wie groß sollte so ein Service sein? Und ich habe eigentlich ja schon die zwei Varianten aufgezeigt. Entweder, wenn ich sehr große Service habe, dann würde man sagen, grobgranulare Services, dann entlaste ich im Grunde meine Workflow Engine, entfallen viele Kommunikationen über den Bus, weil das halt serviceintern passiert. Und dadurch wird die Sache irgendwie auch schneller. Aber das steht natürlich im Gegensatz dazu, dass man sich von so einem Service halt Flexibilität oder von so einer Flexibilität verspricht. Und wenn ich alles in riesige Services bündel, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Ja? Dann habe ich keine Flexibilität gewonnen. Im Grunde, was du sagtest, dass man halt dann einzelne Bausteine austauschen kann. Und die Frage nach der Service-Granularität ist im Grunde auch die Frage danach, wie groß sollte halt so ein Lego-Baustein sein? Ja? Sollte es ein Duplo-Baustein sein oder soll es ein Lego-Baustein sein? Und das hängt halt von verschiedenen unternehmensspezifischen Vorgaben ab. Ja? Je nachdem, was das Unternehmen halt dort benötigt, muss man das entscheiden. Und es gibt noch nicht, aus meiner Sicht, noch nicht so eine wirklich gute Entscheidungshilfe. Und so ein Architekt ist eigentlich immer so ein Stück weit damit alleine gelassen. Wir haben eben schon über diese Box hier unten geredet, ja. Also dieses Thema Granularität haben wir eben schon uns angeguckt und da geht's, das habt ihr eigentlich sehr gut herausgearbeitet, um verschiedene Trade-offs, wenn ich einen grobgranularen oder feingranularen Ansatz wähle. Und einer der wesentlichen, das war im Grunde auch der, den ihr genannt habt, war zwischen Wiederverwendbarkeit und der Schnittstellenanzahl oder Schnittstellenkomplexität beziehungsweise der Menge der Logik, die halt in so einer Workflow-Engine liegt. Und ihr seht jetzt da im Grunde genau, wie ihr es genannt habt, diese zwei Möglichkeiten, entweder jede Funktion ist ein einzelner Service oder der gesamte Prozess wird als ein Service abgebildet. Und vielleicht noch zwei Sachen zum Thema Service. Also wichtig ist auch, dass ein Service im Grunde aus drei verschiedenen Quellen entstehen kann. Und zwar die eine Variante ist, man entwickelt den komplett neu. Die zweite Variante ist, er besteht aus Fragmenten von bereits existierenden Anwendungen und es können auch andere Services sein. Also man könnte jetzt sagen, dass sowohl die einzelnen Funktionen hier drin jeweils ein Service sind, also jede dieser einzelnen Funktionen hier. Aber auch das Ganze kann auch wieder ein Service sein. Also man kann auch einen Service bestehend aus anderen Services orchestrieren. Ja. Und das ist eine Besonderheit dieser B-Variante, dass es dass bestehende Anwendungen nicht nur Altanwendungen sein können, sondern eben auch bestehende Services. Und natürlich kann es auch eine Kombination sein. Man kann einen Teil neu entwickeln davon und man kann auf bestehende Services schon zurückgreifen. Und so entsteht eigentlich so eine kaskadierende Logik, sodass man halt verschiedene Services hat, die zum Teil aus anderen Services wieder bestehen, die diese aufrufen, plus noch vielleicht einen neu entwickelten Teil. Und diese können selbst wiederum von anderen Services aufgerufen werden. Und das ist praktisch die Art, wie man so einen Service konstruieren kann. Und vielleicht noch eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist eben ja auch schon aufgekommen, dieses Thema Wiederverwendung. Ja? Und bei uns am Lehrstuhl hat Alexander Becker, ein ehemaliger Doktorand, sich auch mit diesem Thema SOA beschäftigt und eine Reihe von Experteninterviews geführt mit IT-Architekten in deutschen Unternehmen. Ich stelle die Studie gleich noch ein bisschen vor. Aber ein wesentliches Ergebnis war, dass dieser Begriff Wiederverwendung von den IT-Architekten, also die darüber, sagen wir mal, technisch entscheiden, ob man so eine SOA braucht oder nicht, ganz verschieden verwendet wurde. Ja, also die Leute reden von Wiederverwendung, aber meinen eigentlich ganz verschiedene Sachen. Und es gibt so drei verschiedene Arten oder Interpretationen von Wiederverwendung. Die erste ist Wiederverwendung / Mehrfachverwendung. Ja, da kann man sich vorstellen, das ist, ich glaube, das, was vielen Leuten sofort in den Sinn kommt, es gibt einen Service, der von verschiedenen Prozessen zur gleichen Zeit verwendet wird. Ja, also es gibt diesen Service und der wird in Prozess 1 und 2 verwendet. Ja, das wäre das Beispiel, was du auch hattest, dass dieses Scoring-Verfahren vielleicht in Prozess 1 Unternehmenskredite und Prozess 2 Kundenkredite verwendet wird. Dann Die zweite Interpretationsform ist eine sogenannte erneute Verwendung. Ja. Das heißt, bei Änderungen im Prozess ja, kann der Service unverändert weitergenutzt werden. Und hier ist es so, man könnte, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, man könnte hier sagen Prozess 1 und das hier ist Prozess 1-Strich. Ja. Sieht man jetzt nicht so genau. Aber Prozess 1 und Prozess 1-Strich, die unterscheiden sich dadurch, dass einmal war es in 2008 so und in 2009 wurde es halt ein bisschen anders von der Reihenfolge gemacht. Und das Beispiel, was da in der Literatur steht, ist, wenn sich halt ein Restaurant ja, von normalem Bestellrestaurant entwickeln würde in eine Fastfood-Kette, dann hätte man das Beispiel, dass man der Prozess normalerweise bei einem normalen Restaurant so aussieht, ich gehe hin, bestelle was, esse und bezahle dann. Und bei einem Fastfood-Restaurant ist es, ich bestelle, bezahle und esse erst dann. Also das sind eigentlich die gleichen Prozessschritte, nur einfach umsortiert. Und das Gleiche kann man sich auch vorstellen in der Geschäftswelt, dass man eigentlich die gleichen Schritte hat, aber es in einer anderen Reihenfolge ja? Genau, ist ein guter Punkt. Also hier die Frage war zu der erneuten Verwendung, ob da überhaupt geguckt wurde, wie realistisch das ist. Weil die Frage ist, klar, wenn ich das vordenke und die Schnittstellen so definiere, dass es praktisch vorne im Prozess möglich ist und hinten im Prozess möglich ist, dann funktioniert das. Aber das ist auch eher eine theoretische Sichtweise. Ich würde sagen, in einem echten Unternehmen wird es immer mit Änderungen der Schnittstellen einhergehen. Oder sehr häufig mit Änderungen der Schnittstellen. Aber das wurde jetzt nicht abgefragt. Wir kommen gleich auf den ersten Punkt, auf diese Mehrfachverwendung. Da habe ich gleich noch so ein paar Realdaten, wie es wirklich gelebt wird. Aber zu diesem zweiten, wie viel Änderungsbedarf da wirklich nötig ist, das wurde da nicht erfasst. Okay, also wir haben Mehrfachverwendung, wir haben erneute Verwendung und wir haben Weiterverwendung. Die Weiterverwendung, das ist aus meiner Sicht auch irgendwie sehr stark durchs Marketing in die Köpfe von den Entscheidern reingetragen worden. Da ist es eigentlich so, dass man so ein Legacy-System hat, was hier 1990 den kompletten Prozess abgebildet hat. Und man kann jetzt dieses Legacy-System durch eine SOA weiterverwenden, indem man das kapselt als Service. Und da gibt's zum Beispiel von der Software AG ein ganz interessantes Produkt. Kennt es irgendjemand, wie die das machen? Die Software AG hat ein Produkt entwickelt, da kann man im Grunde solche Legacy-Systeme, also diese schwarze Hintergrund, grüne Buchstaben, Buchungssystem, kann man die über ein Screen-Grabbing abgreifen. Ja, und das ist ja oft so, dass man auf solchen Legacy-Systemen es dann so ist, dass eine Tabelle über drei Bildschirme geht. Und dann läuft es wirklich so, dass diese Software simuliert, dass jemand halt den Weiter-Knopf drückt und der neue Bildschirm angezeigt wird und so dann die Daten praktisch als emulierter Bildschirm abgreift von dem Legacy-System und auch Tastatureingaben simuliert, um so halt diese ganzen Daten, die dieses Buchungssystem beispielsweise ausspuckt, einzulesen. Und das wird dann wiederum als Service angeboten für andere Anwendungen. Und der Gedanke hinter dieser Weiterverwendung ist, dass eben durch die Kapselung mit einem Service so eine Fassade erzeugt wird vor so einem Legacy-System, die es eben ermöglicht, das System auch weiter noch zu verwenden. Also man muss diese Buchungsengine nicht abschalten, aber man hat halt so eine Fassade davor gebaut, die es ermöglicht, das auch als Service zu verwenden. Ja, also man hat dieses Legacy-System dann praktisch ganz normal in seinem Serviceverbund hier unten. Das taucht hier auf, man kann es ansprechen über einen Servicebus und je nachdem emuliert halt dieses Tool Keyboard-Eingaben oder greift halt vom Bildschirm Ergebnisse ab. Und ich hatte ja eben schon kurz über die Studie gesprochen von Alex Becker, was dort gemacht wurde, ganz kurz nur, auf Anwender- und Herstellerseite auf der Anwenderseite aus den 250 größten deutschen Unternehmen nach Mitarbeitern die wurden alle angeschrieben und befragt zu ihren Erfahrungen mit SOA und zu deren Einsatz von SOA. Und auch die Anbieter wurden befragt, was sie denn hier für Vorteile sehen einer SOA und wie realistisch sie eigentlich selbst diese Versprechen halten. Und wir gehen jetzt mal auf die Anwenderseite und gucken uns jetzt diesen ersten Punkt hier an, nämlich diese Mehrfachverwendung. Ja? Und die wurde eigentlich extrem immer als Vorteil verkauft von so einer SOA. Da hieß es immer, man kann durch eine SOA Redundanzen reduzieren im Unternehmen, man hat nur noch einen Lego-Baustein und nicht fünf Lego-Bausteine, die das gleiche erfüllen, sondern man hat komplett die Redundanz gekillt. Und das ist praktisch das Ergebnis bezüglich dieser Mehrfachverwendung von Services. Und ihr seht hier unten auf der X-Achse die verschiedenen Anwendungsunternehmen. Die sind kodiert mit Buchstaben und in Klammern seht ihr dahinter, wie lange sie nach eigener Angabe schon eine SOA nutzen. Und ihr seht, das war vor, ich glaube, 2 Jahren so, dass halt sehr viele Unternehmen das noch gar nicht so lange nutzen. Von diesen großen Unternehmen uns hier hinten so ein paar Ausreißer gibt mit 13 und 15 Jahren, die sagen halt, wir machen es schon ewig, das war schon immer unser Architekturkonzept, das so zu machen. Und auf der anderen Achse, auf der Y-Achse, seht ihr eben die Anzahl der Mehrfachverwendungen eines Services und als Angaben seht ihr da drin halt die Spannweite. Also da wurde gefragt, was ist die minimale Anzahl, wie oft ein Service wiederverwendet wird und was ist die maximale Anzahl, wie oft ein Service wiederverwendet wird. Und weil nicht jeder Unternehmensvertreter das sagen konnte, fehlen halt manchmal diese Spannweiten. Die haben gesagt, keine Ahnung. Und dann wurden sie noch befragt, was ist der Durchschnitt der Wiederverwendung pro Service. Also oder konkreter der Mehrfachverwendung pro Service. Also, wenn man sich hier mal die Ergebnisse anguckt, klar, das Minimum ist 1, ja, deswegen sind eigentlich fast alle Minima relativ nah bei 1. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, zum Beispiel hier das Unternehmen hier, wo die sagen, unser Minimum ist bei 4. Und das war in dem Fall dadurch begründet, dass es halt Teil der Governance oder ja, Teil der Strategie war, zu sagen, wir machen nur einen Service, wenn er mindestens 4-mal wiederverwendet werden kann oder mehrfach verwendet werden kann. Und man muss vorher belegen, dass es so wird. Ja, also er muss mindestens in 4 Prozessen verwendet werden, damit das überhaupt genehmigt wird, daraus einen Service zu machen. Und die sind jetzt nicht die komplett einzigen, sondern es gibt auch noch weitere Unternehmen, die diese Grenze mal anders gelegt haben. Also hier zum Beispiel mit 2. Was aber trotzdem generell auffällt, es gibt, wenn man sich jetzt hier die Durchschnitte anguckt, die liegen eigentlich sehr, sehr häufig beim Minimum. Ja, die liegen sehr, sehr häufig ganz nah bei 1. Ja, und es gibt immer mal wieder so ein paar Ausreißer nach oben, also hier 20 Mal wiederverwendet oder 26 Mal wiederverwendet. Aber wenn man dann mit den Unternehmensvertretern spricht und die fragt, okay, was sind das denn für Services, dann sind es meist halt ganz, ganz einfache Sachen. Ja, also dann so ein Beispiel wäre halt dieser Vergleich Postleitzahl zu Ort oder irgendwas ausdrucken. Das sind halt nicht wirklich die Sachen, wo halt Geschäftslogik dahinter steht, sondern das sind so ganz einfache Funktionen, wo man auch nicht, also wo ich jetzt es nicht unbedingt kaufen würde, dass dadurch sehr viel eingespart wird durch das Reduzieren der Redundanz. Weil man sagt ja, okay, wenn ich Redundanz reduziere, dann werde ich weniger fehleranfällig, weil ich nur noch einen Service habe, der halt mehrfach verwendet wird in allen Prozessen. Dieses Scoring-Verfahren, das kann ich dann extrem verfeinern und verbessern und es wird sofort in allen Prozessen verwendet. Ja. Aber bei solchen einfachen Services, die hier wirklich häufig mehrfach verwendet werden, sehe ich halt kaum diese Vorteile. Aber ich würde sagen, es gibt Mehrfachverwendung in Unternehmen, aber die ist jetzt nicht berauschend. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man extrem viel Mehrfachverwendung sieht. So, und nach diesem praktischen Ausblick jetzt nochmal auf eine ja, eher technische oder theoretische Seite. Nach Literatur gibt es im Grunde drei Rollen innerhalb einer SOA. Wer hat sich damit schon mal beschäftigt, weil es eigentlich auch ein sehr bekanntes Bild ist, dass ich weiß, wie schnell ich da nur drei Leute. Gut, dann erkläre ich es ein bisschen, aber ich denke, es ist auch relativ leicht zu verstehen. Also man sagt, es gibt in so einer SOA drei Rollen. Einmal klar den Anbieter des Services hier unten. Es gibt den Nutzer des Services hier. Und es gibt einen sogenannten Service Broker. Das wird immer so als die gelben Seiten in einer SOA beschrieben, also ein Verzeichnis, Dienst, in dem im Grunde alle Services abgelegt sind. Und es funktioniert eigentlich so, dass jeder Serviceanbieter im ersten Schritt seinen Service implementiert, ja, oder irgendwie zusammensetzt und dann veröffentlicht an diesen Service Broker und damit nach Theorie weiß der Service Broker über alle Services Bescheid. Und der Service Broker bekommt auch nicht nur die Implementierung veröffentlicht, oder in der reinen Lehre bekommt er sogar nur die Adresse veröffentlicht, wo man auf diesen Service zugreifen kann, sondern er bekommt auch eine Dienstbeschreibung veröffentlicht, also diesen Vertrag, den wir als Bestandteil eines Services gesehen haben. Ja? Also der bekommt diesen Servicevertrag, der Service Broker, also über den Verwendungszweck, die Schnittstelle, die Dienstgüte. Darüber bekommt er Informationen beim Veröffentlichen und der Service-Nutzer fängt dann im zweiten Schritt an zu suchen und sagt, hier, ich brauche ein Scoring-Verfahren, welche gibt es denn bei uns im Unternehmen? Fragt also den Service-Broker. Der Service-Broker schickt halt Verweise auf die Services beziehungsweise schickt diese Dienstverträge, Serviceverträge, wobei der Service-Nutzer sich dann überlegen kann, welcher von denen passt überhaupt für mich. Und im vierten Schritt nutzt der Service-Nutzer eben diesen Service-Anbieter. Also es ist eigentlich ein sehr simples Modell. Und jetzt ist es so, dass in der Anfangszeit von so einer SOA war es so häufig so, dass es eigentlich diesen Service-Broker im Unternehmen kaum gab. Also es gab keine Stelle in den Unternehmen, wo es wirklich so einen Service-Broker gab und das wurde vielleicht mit Excel-Listen irgendwie gemacht. Also da wurde dann halt ein Verzeichnis erstellt, welche Services existieren. Und klar, es funktioniert ja auch ohne diesen Service Broker, weil man ja, wenn man als Nutzer weiß, was alles angeboten wird, dann brauche ich den Service Broker nicht. Da muss ich ja nicht erst nachfragen. Aber je komplexer halt die Landschaft wird und je mehr Services ich habe, desto notwendiger wird eben so ein Service Broker. Und es gibt dann halt auch wirklich Software, die das unterstützt. Und wenn man Software nutzt, um das zu unterstützen, dann ist im Grunde auch wichtig, ja, mit welchen Standards man es verwendet. Und eigentlich ein Klassiker in diesem SOA-Kontext sind sogenannte Web-Service-Standards. Ja, also das sind auf XML-basierende Standards, eigentlich hauptsächlich die drei, die hier aufgeführt sind. Also einmal ein Standard, mit dem ich diesen Service Broker standardisieren kann, das ist UDDI. Dann gibt es einen Standard für diese Serviceverträge, das ist WSDL oder WSDL, sagt man auch. Und es gibt einen Standard SOAP, ja, der ist eigentlich nur dazu da, um ja, Nachrichten und ja, Payloads zu transportieren. Also man sieht, dieser SOAP-Standard wird zum Beispiel hier verwendet, damit diese Services miteinander kommunizieren können, aber er wird auch dazu verwendet, dass der Service-Nutzer bei dem UDDI-Broker anfragen kann. Und dieser UDDI-Broker enthält eigentlich im Wesentlichen diese ganzen WSDL-Dokumente von den einzelnen Services. Und man sieht auch hier, der Service-Anbieter veröffentlicht seinen Service-Vertrag in Form eines WSDL-Dokuments. Und der Service-Nutzer bekommt auch so ein WSDL-Dokument, aus dem er dann sehen kann, was das für ein Service ist, wie gut er ist und vor allem, wo er ihn erreichen kann. Und eine Variante ist, das Ganze mit solchen Web-Service-Standards zu lösen. Aber wichtig zu verstehen ist, dass so eine SOA eigentlich technologieunabhängig ist. Man kann die mit Web-Services realisieren, aber man kann sie auch mit ganz anderen Technologien realisieren. Aber viele sagen halt, oder damals war so die Idee, dass halt mit dieser konsequenten Einführung von Web-Service-Standards auch SOA so einen Durchbruch erlebt. Ja, und zwar könnt ihr euch vorstellen, woran es liegt, dass man sagt, wenn ich einmal diese Familie von Standards habe, diese Web-Service-Standards, und das dann so gut mappt auf dieses SOA-Konzept, warum das ein Vorteil sein kann oder warum es überhaupt erst diesem Konzept zum Durchbruch verhelfen sollte. Also wurde dann oft gesagt, ja, eigentlich ist SOA nichts Neues, da hat man halt eine Middleware und Module, die darüber kombiniert werden, aber jetzt, wo wir Web-Service-Standards haben, jetzt wird das das Konzept werden, was die Unternehmens-IT-Architektur revolutioniert. Was könnt ihr euch vorstellen, warum? Warum sagt man, jetzt, wo wir die Standards haben, kann man fängt das an zu fliegen, wie der Berater sagen würde? Genau. Hier wird auf einmal, wenn wir standardisierte Schnittstellen haben und jetzt nicht nur das Unternehmen Deutsche Bank ihre Services so implementiert, dass sie hier drin funktionieren, sondern auch die COBA und die Lufthansa, dann wird es auf einmal möglich, dass das Ganze wirklich maschinengestützt abläuft. Also das heißt, dass dieser ganze Prozess stark maschinell unterstützt wird. Da gibt es dann auf einmal Standardsoftware davor. Also da bietet die Software AG eben so eine komplette Suite an, die das Ganze hier komplett unterstützt. Du kannst einen Service Broker kaufen und musst dich einfach nur an die Standards halten und schon passt alles. Und der Traum ging halt sogar noch weiter, dass sie gesagt haben, dass es jetzt sogar so sein könnte ja eigentlich, dass die Deutsche Bank Services erstellt und in diesem Standardformat und die dann genutzt werden kann von anderen Banken. Natürlich gegen Geld, also dass die verkauft werden können oder dass es auf einmal durch diese Standards, dass sich dann auch so ein Ökosystem bildet. Ja, also das, was wir zu diesen Software-Ökosystemen hatten, ja, dass es auf einmal wirkliche riesige Ökosysteme von Services gibt, die einfach nur noch in das Unternehmen integriert werden müssen. Und es gab dann sogar mal so die Idee, dass es halt solche nicht unternehmensinternen, sondern solche neutralen Service Broker geben sollte. Ja, also dass dann wirklich das Unternehmen X fragen kann, okay, welche Services gibt es denn für dieses Problem? Und dann kriegt es dann von freien Entwicklern und Konkurrenzunternehmen Services angeboten, wo er sich dann selbst eins aussuchen kann. Aber das Ganze hat im Grunde nicht so funktioniert, wie man sich damals erhofft hat. Ein Punkt ist schon angeklungen. Hier haben wir ja eigentlich eine technische Standardisierung der Schnittstellen. Ein großes Problem ist, dass selbst wenn im gleichen Datenformat kommuniziert werden würde innerhalb der Deutschen und der Commerzbank, dass die Felder, vielleicht obwohl sie gleich heißen, noch eine ganz andere Bedeutung jeweils haben. Also das war der Punkt, den du genannt hattest, ja, dass es halt semantische Unterschiede gibt und wir hier eigentlich in der Bedeutung der Daten und wir hier eigentlich nur über eine technische Standardisierung reden. Und das wird so als Hauptgrund genannt, warum das nicht so funktioniert hat mit unternehmensübergreifenden Service Brokern. Hier nochmal diese Web-Service-Standard-Familie. Das Bild hat mir eigentlich immer sehr geholfen, zusammengebracht auf ein Schaubild. Und wir haben halt diesen Standard UDDI für den Service Broker. Dieser ermöglicht das Suchen und Finden von WSDL oder WSDL-Dateien. Das ist der erste Fall hier. Wenn ich mit UDDI als Nutzer kommunizieren will, dann muss ich SOAP verwenden. Ja, also ich schicke eine SOAP-Nachricht und frage, welche Services gibt es da und dafür. Und WSDL verknüpft einen Webservice mit SOAP, also man kann sich da so vorstellen, dass in dieser WSDL-Datei, das ist ja der Servicevertrag, steht, hier, dieser Service wird mit SOAP angesprochen. Deswegen, also WSDL verknüpft einen Service mit SOAP. Und man könnte sich auch vorstellen, dass dieser Service nicht nur eine SOAP-Schnittstelle anbietet, also es ist ja so ein reines Datenübertragungsformat, sondern so ein WSDL-Datei kann auch andere Schnittstellen anbieten. In diesem Servicevertrag muss ja nicht nur eine SOAP-Schnittstelle angeboten werden, sondern eine WSDL-Datei kann auch einen Service verknüpfen, nicht nur mit SOAP, sondern anderen XML-Formaten, oder man kann auch sagen, dieser Service erwartet jetzt eine Doc-Datei oder eine Textdatei. Das ist auch möglich. Aber in diesem Schaubild, wo wir eigentlich diese Web-Service-Familie mal haben, gehen wir mal davon aus, dass in dieser WSDL-Datei immer eine SOAP-Schnittstelle verknüpft wird, und diese WSDL-Datei beschreibt eben den Webservice und SOAP ermöglicht die Kommunikation zwischen Webservices. Okay, gibt es dazu noch Fragen zu dieser eher technischen Sicht? Dann vielleicht nochmal abschließend dazu ein Ergebnis auch von Alex Becker hier von 2011. Er hat nicht nur in dieser Umfrage bei den Unternehmen nachgefragt, okay, wie viel Mehrfachverwendung habt ihr, sondern er hat noch viele andere Sachen gefragt. Er hat auch dieses Granularitätsproblem sich angeguckt. Aber ich habe dieses Ergebnis mal genommen, so als Abschluss so ein bisschen von diesem Modul SOA, weil er hier nämlich gefragt hat, wie das Verhältnis von Aufwand und Nutzen in den Unternehmen eingeschätzt wird. Und er hat gefragt, wie schätzen Sie es heute, also 2011, wie schätzen Sie es in einem Jahr und wie schätzen Sie es in 3 Jahren ein? Und ich glaube, die valideste Schätzung ist die halt für heute, obwohl wir ja ganz zu Beginn auch schon uns angeguckt haben, wie schwer es eigentlich ist, Kosten und Nutzen einer IT-Investition zu schätzen. Trotzdem würde ich sagen, wenn ich das jetzt noch zwinge in 3 Jahren, dann wird es noch schwieriger. Also die valideste Schätzung ist heute, also für heute, beziehungsweise für 2011, das hier. Und ihr seht hier auf dieser Skala die Wirtschaftlichkeit abgetragen im Verhältnis von Nutzen und Aufwand. Und da konnte man dann halt folgende Sachen antworten hier. 2 bedeutet sehr positiv. Ja, das Verhältnis von Nutzen und Aufwand ist sehr positiv. -2 sehr negativ. Ihr seht, dass eigentlich die Unternehmen gesagt haben, SOA hat mich mehr gekostet, als es mir gebracht hat. Aber ich glaube, in Zukunft wird es besser. Das ist im Grunde die die Message hiervon gewesen. Und die ist eigentlich sehr ernüchternd, weil die Beratungsunternehmen und die Softwareunternehmen eigentlich immer diese SOA-Produkte, also das konnte man sehr schön sehen noch vor 1-2 Jahren, wenn man auf diese SOA-Webseiten gegangen ist von verschiedenen Anbietern, die sagen immer, wir fangen an in so einem kleinen Projekt mit euch eine SOA einzuführen, also nur in einem kleinen Bereich eures Unternehmens. Dort werdet ihr sehr, sehr schnell eure Investitionen raushaben und dann fangen wir an, das zu erweitern auf andere Bereiche, wo es Sinn macht. Und die haben immer eigentlich behauptet, dass man ohne viel Aufwand schon sehr hohen Nutzen aus so einer SOA bekommen kann. Weil sie und die, das war so eine der ersten Studien, die halt mal die Anwenderseite befragt hat und wirklich mal gefragt hat, wie zufrieden seid ihr denn eigentlich damit? Und das hier war ja jetzt erstmal so der eher theoretische Blick auf dieses Thema SOA. Und ich glaube, ganz besonders spannend wird es halt, wenn Christoph Klingberg halt nächste Woche zu diesem SOA-Einsatz in der Lufthansa erzählt. Und da könnt ihr wirklich auch gerne richtig kritisch nachfragen. Ja, ich meine, ja, wenn wir ihn schon mal dann haben, kann man ihn auch da löchern, ob diese Erfolgsversprechen, die eigentlich dort gegeben wurde mit dieser Technologie, ob das wirklich eingetroffen ist, wo die Nutzen sehen, wie die Aufwand und Nutzen sehen oder wie viel Mehrfachverwendung die haben. Ja. Also ich glaube, das wird eine spannende Sache nächste Woche, weil man da diese eher theoretischen Perspektiven nochmal praktisch gemappt bekommt. Also gerne Fragen nächste Woche. Gut, das zweite inhaltliche Modul, was ich mitgebracht habe, war das Thema Mergers and Acquisitions und IT-Integration. Da geht es mir eigentlich darum, auf wirklich ganz wenig Folien kurz zu zeigen, was ist der Begriff Mergers and Acquisitions, was sind die Inhalte davon und welche IT-Integrationsmethoden gibt es. Also mir geht es jetzt hier einfach darum, relativ schnell die Grundbegriffe zu klären, um dann wirklich schnell auf diesen IT-Teil von so einem M&A zu gehen. Wer von euch hat denn damit schon in anderen Vorlesungen zu tun gehabt? Ja, welche Vorlesungen waren das? Ah, du hattest auch geschrieben, ja? Sehr gut. Ja, dann kannst du gleich noch ein paar Sachen ergänzen. Und sonst jemand zu den Begriffen? Hat sich jemand schon mal damit beschäftigt? Weil ich weiß, dass auch in anderen Vorlesungen thematisiert wurde. Aber nicht klar ist, ob ihr die schon besucht habt. Okay, also dann gut zu wissen und dann gerne reingrätschen. Also, ich habe hier versucht mal auf einer Folie diese ganzen Definitionen und Begriffe zusammenzubringen. Also erstmal würde ich sagen, die Übermenge von, also am Ende vielleicht als Ziel, wir wollen am Ende hier unten hin, zu diesen beiden hier. Und als Übermenge davon gibt es Unternehmenszusammenschlüsse. Ja, das wird auch in der Literatur nicht ganz so einheitlich definiert, aber man könnte sagen, diese Unternehmenszusammenschlüsse sind jede Art von Kooperation zwischen ehemals oder zwischen wirtschaftlich und rechtlich unabhängigen Unternehmen. Also jede Kooperation zwischen wirtschaftlich und rechtlich unabhängigen Unternehmen kann man als Unternehmenszusammenschlüsse bezeichnen. Und jetzt wird unterschieden zwischen Kooperation und Unternehmensvereinigung. Und mir hilft es eigentlich immer zu überlegen, okay, hier ist eine Entscheidung zwischen diesen beiden Unternehmenskooperationen und Vereinigungen und hier, wenn ich dann nochmal zwischen Mergers und Acquisitions unterscheide, gibt es auch nochmal eine Entscheidungsdefinition, eine Entscheidungsdimension. Und die erste, Unternehmenskooperation und Vereinigung, ist eigentlich die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Ja? Und man sagt, eine Unternehmenskooperation ist dadurch gekennzeichnet, dass beide Unternehmen wirtschaftlich unabhängig bleiben. Und eine Unternehmensvereinigung ist dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eins der Unternehmen seine wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgibt. Also es steht unter der Fuchtel von einem anderen Unternehmen. Und die zweite Dimension, nach der man jetzt eine Akquisition und so eine Fusion unterscheiden kann, ist die rechtliche Dimension. Und bei einer Akquisition bleiben die Unternehmen noch rechtlich selbstständig. Also das passiert typischerweise, wenn so ein Konzern zusammengebaut wird. Das ist dann eine Menge aus eigentlich rechtlich eigenständigen Unternehmen. Und diese Unternehmen können selbst auch noch Verträge machen, also sind rechtlich unabhängig. Und ein Merger ist eben das, dass halt zwei Unternehmen so zusammengehen, dass sie eine rechtliche Einheit werden, beziehungsweise die eine in der anderen aufgeht oder beide aufgelöst werden und eine neue gegründet werden wird. Also das ist die Unterscheidung hier. Einmal Unternehmenszusammenschlüsse, egal welche Kooperation oder Zusammenarbeit, dann einmal Kooperation und Unternehmensvereinigung nach der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Akquisition, Fusion nach der rechtlichen Unabhängigkeit. Und wenn man sich jetzt diese Mergers und Acquisitions anguckt, dann gibt es in der Literatur verschiedene Arten von denen. Und zwar Die Bindungsrichtung wird da unterschieden, horizontal, vertikal und Konglomerat. Willst du kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Oder hast du erst angefangen mit dem Seminar? Natürlich, ja. Okay. Genau, und jetzt, ich ordne es, ist genau richtig, was du gesagt hast, ich ordne es jetzt nur noch den Begriffen zu, die da stehen. Also horizontal, da würde ich sagen, das ist die gleiche Branche, gleiche Stufe, also Wertschöpfungsstufe, eine Bank kauft die andere Bank oder ein Zulieferer kauft den nächsten. Vertikal ist die gleiche Branche, aber unterschiedliche Stufen, das heißt, BMW kauft zum Beispiel einen Zulieferer von sich oder kauft eine Menge von Autohäusern auf, also verändert die Stufe, die Wertschöpfungsstufe und Konglomerat, das sind im Grunde Zusammenschlüsse aus verschiedenen Branchen. Also BMW kauft einen Atomkraftwerkshersteller beispielsweise. Und der Grad der Zustimmung, da gibt es halt freundliche und feindliche Übernahmen. Freundlich ist beide wollen, feindlich einer will nicht. Und das ist im Grunde versucht, auf einer Seite diese Definition zum Thema M&A zusammenzubringen. Das lassen wir schnell hinter uns und gehen jetzt auf diesen Merger-Prozess, wie er in der Literatur verwendet wird. Und im Grunde gibt es halt drei Phasen. Einmal die Planung, Transaktion und Integration. Und die unterscheiden sich halt natürlich durch den zeitlichen Ablauf. Wenn man sich den Vertragsabschluss vorstellt, ist der hier. Und das ist eigentlich ein allgemeiner Ablauf, der halt nicht nur für die IT gilt, sondern eben für das komplette Unternehmen gilt. Also man könnte sich jetzt hier vorstellen, in der Planung gucke ich mir die Strategie an, gucke mir an, nach was sollte ich meinen Merger-Kandidaten aussuchen. Ah, das ist ein Merger-Prozess, aber ich würde sagen, der gilt genauso für Acquisitions. Also, obwohl da jetzt Merger steht, der gilt für meine Sicht auch für Akquisitionen. Und also man guckt sich die Strategie an, man definiert Auswahlkriterien, sucht Kandidaten aus, bewertet die und dann gibt es so eine sogenannte Due Diligence. Da werden halt Informationen gesammelt über den Übernahmekandidaten. Dann wird das Ganze bewertet, dann wird das kartellrechtlich geprüft und dann kommt der Vertragsabschluss. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht IT-spezifisch gerade. Ja, das kann betrifft im Grunde alle Teile des Unternehmens. Und wir gucken uns jetzt insbesondere die nächste Phase, die Integrationsphase im Folgenden an, und zwar IT-bezogen. Ja? Und generell besteht diese Integrationsphase daraus, dass man eine Planung macht, dass man da insbesondere entscheidet, bis zu welchem Grad man integrieren will. Darauf gehen wir gleich auf den Integrationsgrad auf der nächsten Folie noch ein. Und mit welchen Maßnahmen man das durchführt. Und klar, man sollte es auch noch kontrollieren, wie erfolgreich man jetzt wirklich war. Und wir gucken uns jetzt eigentlich, wenn man diesen ganzen Merger-Prozess anguckt, im Grunde sind wir jetzt auf den nächsten Folien eigentlich so hier zu Hause, ja, in der Integrationsphase. Und wir gucken es uns nicht an fürs komplette Unternehmen. Ja, uns geht es jetzt nicht darum, wie verschiedene Unternehmensteile da zusammengehen und ob wir zwei Reisekostenabrechnungsstellen brauchen oder eine, sondern wir gucken es uns wirklich aus IT-Perspektive an. Und aus IT-Perspektive gibt es eigentlich zwei Stellhebel, nach denen man gucken kann. Einmal der sogenannte Integrationsgrad, und da werden drei Sachen unterschieden. Einmal die vollständige Integration, dann die komplette Koexistenz, also vollständige Integration der IT-Systeme, die Koexistenz und irgend so ein Mittelding. Also auch wieder, ist ja relativ klassisch, dass man erstmal die beiden Extreme definiert und dann macht man noch so eine Mittelkategorie. Und vollständige Integration bedeutet im Extrem, alle IT-Systeme des Unternehmens werden vereinheitlicht und damit werden natürlich auch die Geschäftsprozesse im Unternehmen standardisiert. Koexistenz auf der ganz anderen Ecke bedeutet, die IT-Systeme bleiben komplett unabhängig und es findet ja keine IT-Integration statt. Partielle Integration bedeutet, nur ein Teil der IT-Systeme wird vereinheitlicht. Und wenn man jetzt aus IT-Perspektive auf so einen Unternehmenszusammenschluss guckt, dann sieht man, dass eigentlich sehr häufig es zu einer vollständigen Integration kommt. Also Studien sagen, dass für den ersten Block vollständige Integration ungefähr 50% spielt sich da ab, 35% wählt eine Koexistenz und der Rest eben die partielle Integration. Und es ist, wenn man sich mal dafür entschieden hat, welchen Integrationsgrad man wählt, dann ist man im Grunde auch schon so ein bisschen limitiert darin, welche Methode man anwendet, um diesen Integrationsgrad zu erreichen. Also Integrationsgrad ist eigentlich ja das Ziel, wo ich hin will. Die Integrationsmethode ist der Weg, wie ich dahin komme. Und da werden in der Literatur diese vier Sachen unterschieden. Einmal Absorption, ja, was es trifft es eigentlich ja schon ganz gut. Da wird eins der beiden Systeme ausgewählt und das wird komplett absorbiert und das andere abgeschaltet. Und wir haben ja uns einige Geschäftssysteme angeguckt. Jetzt mal vereinfachen, sagen wir, zwei Unternehmen gehen zusammen. Auf einmal haben sie halt zwei ERP-Systeme. Und dann wäre halt die Absorption, okay, wir wählen eins der beiden Systeme aus, migrieren Daten und Prozesse komplett auf das andere ERP-System, auf das eine ERP-System und schalten das andere ab. Best of breed würde bedeuten, die Unternehmen gehen zusammen, es gibt auf einmal zwei ERP-Systeme, aber die bestehen ja wiederum aus einzelnen Modulen oder wenn beide Unternehmen serviceorientiert aufgebaut waren, vielleicht sogar aus einer Menge von Services. Und da würde man dann sagen, um Best of Breed zu machen, wähle ich aus den einzelnen ERP-Systemen die Teile aus, die besser sind jeweils. Also da gibt es halt dann verschiedene Bewertungsbögen und man sagt halt, okay, für das neue Unternehmen ist der Teil von Unternehmen 1 jetzt hier für diese Funktion besser, während es für die anderen Funktionen die Teile von Unternehmen 2 sind. Und man wählt die besten Teillösungen aus, integriert die neu und hat so ja dann das neue System. Erhaltung bedeutet, beide Systeme bleiben unabhängig bestehen. Es gibt dann häufig keine Vernetzung zwischen denen oder ganz wenige Schnittstellen. Und Neuentwicklung bedeutet, ich schmeiße eigentlich beide Sachen weg und entwickle es komplett neu. Und man sieht jetzt schon, wie dieser Integrationsgrad und die Methode im Grunde zusammenhängen. Immer wenn ich Koexistenz wähle, dann bin ich ja eigentlich bei der Erhaltung. Ja, da muss ich ja nicht mehr viel integrieren. Wenn ich sage, es soll beides bestehen bleiben, dann ist klar, dass es Erhaltung ist. Aber wenn ich zum Beispiel eine vollständige Integration machen will oder auch eine partielle Integration, dann kann ich mir jeweils für die Teile überlegen, mache ich da eine Absorption, also schalte eins ab. Macht da ein Best of Breed draus oder kommt es zu einer Neuentwicklung? Ja, also so hängen diese praktisch das Ziel Integrationsgrad mit der Integrationsmethode zusammen. Und wenn wir uns jetzt die Integrationsmethoden angucken, dann seht ihr hier die Integrationsmethoden auf der Achse und jeweils so ein paar aus der Literatur genannte Vor- und Nachteile. Ich denke, es ist relativ einfach, aber ich gehe da deshalb, glaube ich, schnell drüber. Ja? Also wenn wir sagen Absorption, das heißt, wir entscheiden uns für eins der Systeme, sind die Vorteile geringer Zeit- und Ressourcenbedarf bei der Implementierung. Klar, ich muss eigentlich nichts neu implementieren, sondern nur Sachen rüberziehen. Ich habe kaum Projektrisiko, weil ich weiß, dass es halt funktioniert. Und jetzt könnte man sagen, es hat auch sogar geringe Betriebskosten durch Standardisierung, ja, weil man halt sich auf eins geeinigt hat. Wenn man jetzt die Vorteile von Best of Breed da gegenüberstellt, dann würde man sagen, okay, wenn ich dann sogar auswähle, was die besten IT-Funktionen sind und die neu kombiniere, dann werde ich eine bessere fachliche Abdeckung haben und eine hohe Akzeptanz. Und diese hohe Akzeptanz ist gerade das, was man der Absorption abspricht. Ja? Also da sagt man nämlich, eine Absorption führt eigentlich zu Akzeptanzproblemen. Und der Grund dafür ist, klar, wenn jetzt ein Unternehmen das andere übernimmt und die sind vielleicht gleich groß und auf einmal wird ein System abgestellt, dann werden die, deren System abgestellt wurde, immer sagen, unser System war besser oder in vielen Fällen. Und dann Probleme haben mit dem neuen System. Genauso als Nachteil der Absorption ist, dass es halt eine begrenzte Abdeckung gibt. Klar, man hat es verschenkt, was man eigentlich als Best of Breed bei Best of Breed möglich gehabt hätte. Und man schmeißt wahrscheinlich sogar noch die besseren Systeme weg, ja, weil man, es wird in den seltensten Fällen so sein, dass ein System immer komplett besser ist als das andere. Es wird immer Teile geben, auch von dem System hier, wo man sagen könnte, es ist vielleicht ein bisschen besser. Und diese Teile würde man wegschmeißen. Und was als Problem für Best of Breed, als Gegenansatz so ein bisschen dazukommt, ist, ich habe eigentlich riesige Probleme, die beste Teillösung zu identifizieren. Ja? Also wenn man sich überlegt, dass es so eine komplette und komplexe IT-Landschaft ist, dann muss ich ja erstmal die Teillösung rauslösen und dann muss ich noch identifizieren, welche jetzt die beste ist. Dann wird es nicht immer so sein, dass das Modul, was in meinem Unternehmen existiert, komplett ein Pendant hat im anderen Unternehmen. Das wird nicht so geschnitten sein. Das wird noch irgendwie anders. Oder wird vielleicht größer oder kleiner sein, so dass ich nicht einfach eins zu eins austauschen kann. Und ich werde das Problem haben, dass jeder der beiden Unternehmen oder die Verantwortlichen sagen werden, mein System ist das Beste. Und man da eigentlich kaum entscheiden kann oder nur mit hohem Aufwand entscheiden kann, was die beste Teillösung ist. Zudem wird gesagt, dass Best of Breed hoher Zeit- und Ressourcenbedarf mit sich bringt. Klar, ich muss das alles evaluieren, ich muss es halt neu verbinden. Und weil das System in der geplanten Konfiguration noch nie so existiert hat, habe ich auch erhöhtes Projektrisiko. Ja, also im Vergleich zu so einer Absorption, wo ich einfach nur abschalte. Klar, ja, wenn ich auf einmal Sachen neu kombiniere bei Best of Breed, die vorher nie so zusammengebaut funktioniert haben, dann ist immer das Problem, dass man nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht. Die anderen beiden Punkte, Koexistenz, klar, ich lasse beides bestehen, hat geringsten Ressourcenbedarf bei der Implementierung, weil man ja eigentlich nichts neu macht, aber man verzichtet auf Synergiepotenziale, man hat erhöhte Kosten durch diesen Parallelbetrieb und wenn man das jetzt halt einmal macht, geht es vielleicht noch, aber wenn ich es fünfmal mache und fünf Unternehmen dazu gekauft habe, dann wird es halt immer schwerer wegzukommen von dieser Koexistenz und die Sachen zu integrieren. Während wenn ich was dazu kaufe, dann Absorption oder Best of Breed mache, dann bin ich damit schon wieder ein bisschen besser bereit für die nächste Übernahme, weil ich dann auch wieder leicht Sachen hinzunehmen kann. Die Neuentwicklung steht halt so ein bisschen außen vor, finde ich, weil das halt so eine ganz krasse Lösung ist. Man wirft beide Sachen weg und implementiert komplett neu. Als Vorteile natürlich die beste Abdeckung, weil man halt ein neues System erstellt. Man wird wahrscheinlich auch eine hohe Akzeptanz haben, aber ich glaube, das ist selten realistisch, weil man halt auf einmal ein komplett neues System entwickeln muss, mit einem extremen Projektrisiko und hohem Ressourceneinsatz. Trotzdem würde ich sagen, es ist nicht ganz wertlos, auch über Neuentwicklung nachzudenken, weil es ist ja nicht so, dass man nach einem Unternehmenszusammenschluss sagt, ich mache jetzt Integrationsmethode 1, 2 oder 3 oder 4 für das gesamte Unternehmen, sondern ich teile das ja in verschiedene Domänen und kann mich dann vielleicht in einer Domäne bewusst für eine Neuentwicklung entscheiden, während ich in dem Großteil der anderen Unternehmen aus Best of Breed, Koexistenz oder Absorption wähle. Okay, also das sollte das kurze Modul sein zu Unternehmensübernahmen und insbesondere deren Folgen für die IT. Gibt es dazu Fragen zu dem Modul oder zu den Begriffen oder zu den Vorteilen? Okay, dann würde ich nämlich auf das 11. Modul gehen und die letzten 10 Minuten, oder 5 bis 10 Minuten darauf verwenden. Und es ist nicht umsonst so gewesen, dass das Modul eben M&A war, sondern es bezieht sich natürlich auch auf die Fallstudie. Es wird inhaltlich auch um einen M&A-Fall gehen. Und ich hatte zwar ganz am Anfang schon mal gefragt, wer von euch hat denn schon mal eine Fallstudie gemacht? Und wer von euch hat schon mal eine Fallstudie mit dem Unternehmen gemacht? Ja? In welchem Kontext habt ihr das mit dem Unternehmen gemacht? Ah, okay. Also es war keine Lehrfallstudie, sondern ihr habt dort praktisch aus Forschungsgründen so eine Fallstudie gemacht. Und wer hat es, sagen wir mal, schon mal um was zu lernen gemacht, so eine Fallstudie? Wisst ihr nicht, ob ihr was gelernt habt? Und also es ist eigentlich eine, ich finde das nämlich eine ganz coole Methode, und wenn es jetzt wirklich jemanden gegeben hätte, der es schon gemacht hätte, dann hätte ich ja auch mal gefragt, ob die es genauso sehen. Oder die sich sicher waren, dass sie was gelernt haben, dann hätte ich sie gefragt, ob sie es genauso sehen. Weil ich glaube, es ist eine ganz interessante Variante. Das wird eigentlich so an den amerikanischen Business Schools viel gemacht. Es gibt auch eine ganze Industrie dazu. Also Harvard verkauft ihre Case Studies für Lehrzwecke. Solche Harvard Cases kann man kaufen. Die sind relativ teuer sogar. Die kosten so $10 pro Student, wenn man die machen will. Und dann kann man diese Fallstudien halt weiterverwenden und das mit den Studenten machen. Und eigentlich ist das Konzept insofern ganz interessant, weil diese Fragen in so einer Fallstudie eigentlich immer relativ offen gestellt sind. Also ihr könnt euch das so vorstellen, man hat eine Beschreibung von einem Problem aus dem Unternehmen und soll das dann lösen, ob in Einzelarbeit oder in Gruppenarbeit. Und es ist eigentlich nie so, dass in dieser Beschreibung alle Informationen gegeben sind, die man braucht, um das Problem zu lösen. Und es ist eigentlich auch nie so, dass es halt nur eine Lösung gibt für dieses Problem. Und das Schöne daran ist halt, dass man darüber, dass halt sein bestehendes Wissen dort halt einbringen kann, die Lösung entwickeln kann und dadurch, dass es halt nicht so eindeutig ist, auch sehr, sehr gut dann darüber diskutieren kann und so halt nicht stur ein Lösungsmuster anwenden kann, sondern sondern dass es verschiedene Lösungen gibt, die im Grunde gleichwertig sein können, über die man dann diskutieren kann. Und genau sowas haben wir jetzt hier eingebaut, und die Ziele sind, dass ihr auf der einen Seite fachliches Wissen festigt, und das ist deswegen festigen, weil diese Fallstudie so konstruiert sein wird, dass man auf bestehendes Wissen, was hier in der Vorlesung erarbeitet wurde, zurückgreifen kann, unter anderem auf das Modul 10 M&A. Und es ist so, dass eigentlich dieses Wissen, was man jetzt hier geliefert bekommen hat, denke ich, nicht komplett ausreichen wird, um den Fall gut zu lösen, sondern man hat die Gelegenheit auch nochmal, sich selbst neue Ideen anzugucken und vielleicht andere Theorien zu verwenden, andere Frameworks als das, was wir jetzt vorgestellt haben. Und das Ziel ist natürlich, dass man das zwar an einem konkreten Fall sich angeguckt hat, aber trotzdem halt was gelernt hat für Probleme aus dieser Klasse. Ja, aus dieser Problemklasse. Und das ist im Grunde geplant folgendermaßen in diesen 6 Schritten. Das Thema wird halt sein, dass die Swiss, wie die in den Lufthansa-Konzern integriert wird, und am Ende der nächsten Vorlesung, also die Swiss Airline, wie das in die Lufthansa integriert werden kann. Und das machen wir auch zusammen mit Christoph Klingenberg. Und das Schöne daran ist, das ist halt ein realer Fall. Also das ist nicht so wie bei einem Harvard-Case, dass man irgendwas Fiktives hat, sondern hier dachte ich, es ist ganz cool, dass wir die Chance nutzen und Christoph Klingenberg mal real berichtet, was denn die Problemstellungen waren und die Fragen waren, vor denen er bzw. die Lufthansa stand, als darüber nachgedacht wird, was passiert denn jetzt mit der IT-Integration, nachdem man mit der Swiss zusammengegangen ist. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Idee oder das Konzept ist, dass man nicht nur auf dem aufbaut, also induktiv also nicht nur deduktiv auf dem aufbaut, was es gibt, sondern auch induktiv neues Wissen erarbeitet. Also ihr selber guckt, was man noch für Theorien braucht, um das Problem zu lösen. Und es wird eigentlich in zwei Varianten angeboten. Rot ist immer die Präsenzvariante. Einmal der erste Punkt ist die Fallbeschreibung in der Vorlesung. Das wird in der nächsten Vorlesung passieren. Die kann man sich natürlich auch als Video angucken. Dann soll dieser Fall in der zweiten Phase in Gruppenarbeit bearbeitet werden. Es ist so, dass wir sagen, dass es jetzt nicht übermäßig viel Arbeit sein soll, sondern dass man es so in 4-5 Stunden pro Person hinkriegen kann oder gut hinkriegen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, diese Fallbeschreibung zu ergänzen über Zusatzinformationen, die man nochmal an Herrn Klingenberg stellen kann. Da gibt es halt die Möglichkeit, dass man die Fragen im Forum stellt oder dass man ihn direkt per Mail anschreibt. Und da kann man halt Zusatzinformationen bekommen, um, ja, sagen wir mal, seinen Lösungsvorschlag irgendwie zu unterstützen oder herzuleiten. Dann wird so sein, dass man die Ergebnisse in einer Übung präsentieren wird, ja, und die Präsentation ist freiwillig. Die Idee ist, dass halt möglichst viele von euch oder viele Gruppen ihre Lösungen vorstellen und wir dann gemeinsam darüber diskutieren, welche Lösung jetzt Vorteil A hat und welche Vorteil B. Das Ganze ist auch möglich, dass man es als Video bzw. als Audio zu so einer Präsentation einschickt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es machen. Dann soll es so sein, dass wir gemeinsam die beste Lösung identifizieren, wo ihr sagt, nach der Übung, wo ihr im Grunde alle Vorschläge von den anderen Gruppen gehört habt, könnt ihr abstimmen. Ihr sollt nicht für die eigene Gruppe abstimmen, aber ihr könnt dann untereinander abstimmen, was ist die beste Lösung oder welche Lösung gefällt euch am besten. Und es wird dann so sein, oder so ist der Plan, dass diese Lösung dann in der Vorlesung nochmal präsentiert wird. Und zwar wird es in der Vorlesung sein, wo auch Christoph Klingenberg seine Musterlösung oder im Grunde erzählen wird, wie es in Wirklichkeit war. So dass man im Grunde da in der Vorlesung schön die Sachen gegenübergestellt hat. Wie haben wir es uns jetzt in der Gruppe erarbeitet und wie war es dann in Wirklichkeit? Und das wird, glaube ich, eine spannende Diskussion. Okay, und es gibt hier noch eine zweite Folie, wo ich nochmal versucht habe, alles zusammenzufassen, vor allem auch die Daten, die dahinter stehen. Also die Teilnahme ist natürlich komplett freiwillig an der Fallstudie. Als Gruppengröße haben wir gedacht, so 3 bis 5 Studierende. Und es wäre gut, wenn ihr euch bis zum 11.01., das ist das Ende der Weihnachtspause, bei mir meldet, per Mail einfach, und es wäre nett, wenn es halt pro Gruppe eine E-Mail gibt, wo halt alle Gruppenmitglieder drinstehen, mit Name, E-Mail-Adresse und auch Matrikelnummer, ja, wenn ihr das machen könntet, bis zum 11.01. Wie gesagt, die geplante Bearbeitungszeit pro Teammitglied, haben wir jetzt gesagt, so zwischen 4 bis 6 Stunden. Ich glaube, das ist ein bisschen sogar ein bisschen zu viel. Man kann es, glaube ich, auch in weniger Zeit schaffen. Dann wird es so sein, dass wir in der ersten Übung die Möglichkeit geben, Rückfragen zu klären. Also wenn ihr Fragen habt zu den Modulen, die ihr da irgendwie einbauen wollt, dann könnt ihr das am 16.01. machen. Das ist ja auch der erste Übungstermin. Und es ist möglich, am 14.01. und am 17.01. direkt Rückfragen an Herrn Klingenberg zu stellen, und wir haben deswegen diese Daten, damit wir ihn auch so ein bisschen verhaften können, dass er halt innerhalb des nächsten Tages halt auch antwortet, ja, und ich glaube, es ist nur fair, wenn man das halt so bündelt auf diese zwei Termine und er dann die ganzen Sachen durchgeht und dann auch beantworten kann, weil ich gehe davon aus, wenn ein paar Sachen doppelt sein und wenn man es, also doppelte Fragen, und wenn man es nicht bündelt, dann muss man es halt ständig neu beantworten. Und Das Ganze wird auch per Forum möglich sein. Also wir haben Herrn Klingenberg jetzt so einen Forums-Account beschafft, was gar nicht so einfach war. Aber die Fragen kann man auch im Forum stellen dann oder per Mail. Die Abgabe soll dann bis zum 21.01. passieren. Ich denke, da habt ihr genug Zeit, weil der Fall wird ja schon nächste Vorlesung vorgestellt von Herrn Klingenberg. Und da habt ihr auch nochmal Möglichkeiten, da schon zu fragen, klar. Und der Abgabetermin ist dann eben der 21.01. bis 12 Uhr, und zwar per Mail auch an mich. Ihr solltet eine Präsentation erstellen, wo ihr, sagen wir mal, die Inhalte abgebildet habt. Das sollen 4 bis 10 Folien sein. Und weil wir nicht wissen, wer alles dann in der Übung präsentiert, sollte es halt so sein, dass man aus dieser Präsentation wirklich schon herauslesen kann, was ihr gemeint habt. Also wenn ihr nur 3 Schlagworte auf der Folie habt, dann wird es halt für mich und André halt schwer, das Ganze zu bewerten. Und ihr könnt es so machen, dass ihr dann unten in die Kommentare von mir aus noch was reinschreibt. Ja? Am besten gibt es ab als PowerPoint oder PDF mit 4 bis 10 Folien. Dann ist es so angedacht, dass wir am 23.01., 2 Tage nach der Abgabe, dann in der Übung freiwillige Vorträge haben. Es wäre dann natürlich schön, wenn möglichst viele von euch sagen, wir machen da mit. Und deswegen ist auch die Klammer da. Der Vortrag wird positiv bei der Punktevergabe berücksichtigt. Ja, also es wäre nett, weil sonst funktioniert es halt nicht richtig. Ja, wenn dann keiner sagt, hier, ich trage was vor und dann sitzen nur alle da, ist es nicht schön. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr auch bereit seid, dann eure Sachen vorzustellen. Ihr könnt es auch als Video einschicken, hatte ich eben schon gesagt. Und dann wieder 2 Tage später, das heißt, ihr habt noch nicht so viel vergessen, wird die Lösung dann auch in der Vorlesung vorgestellt, zusammen mit Christoph Klingenberg. Wichtig für euch wahrscheinlich ist, dass man auch Bonuspunkte für die Klausur bekommen kann. Und zwar ist die Regelung so, dass man 10% der Punkte für die Klausur für den IM-Teil bekommen kann. Es wird aber so sein, dass diese Fallstudie komplett freiwillig ist. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall auch eine 1.0 in der Klausur bekommen, wenn ihr keine Bonuspunkte habt. Das heißt, die kommen einfach obendrauf, diese Bonuspunkte. Deswegen Bonuspunkte. Ihr könnt jeweils 10% der Gesamtpunktzahl erreichen. 10% deshalb, weil in der Klausur am Ende des Semesters, also die normale Prüfung, da wird es 90 Punkte insgesamt geben und in der Modulklausur hat der IM-Teil nur 60 Punkte, weil er ja auch nur eine Stunde geht. Und dann wird es halt eben in der Modulklausur kann man halt 6 Punkte maximal erreichen und bei uns kann man oder in der Fachprüfung kann man 9 Punkte von 90 Punkten erreichen. Dann ist es so, das ist wichtig, dass die Punkte immer nur bei der nächstmöglichen Klausur angerechnet werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, ich prüfe in diesem Semester IM nicht und ich mache auch nicht die nächste Modulprüfung mit, dann solltet ihr trotzdem mitmachen, aber halt ohne die Punkte. Also es funktioniert immer nur so, dass man halt auch keine Punkte aufsparen kann oder ansammeln kann, sondern die gibt's immer nur bis zur nächsten Klausur. Das heißt, in diesem Semester die Fachprüfung und im nächsten Semester also die Modulprüfung IM und Unternehmensarchitektur Management. Gut, also darüber solltet ihr euch halt im Klaren sein, dass im Zweifel halt die Punkte verfallen können, wenn ihr jetzt euch dann halt Ende des Semesters entscheidet, ihr schreibt die Prüfung nicht mit oder ihr werdet krank oder habt keine Lust. Gibt es aber das ist ja die Wiederholungsmodulprüfung von letztem Mal. Okay, das würde ich nochmal nachgucken, weil das stimmt natürlich, es gibt Leute, die jetzt die Modulprüfung schreiben und letztes Semester eigentlich die Chance nicht hatten, das zu machen. Und wie hört ihr dann UAM? Gut, ja, also ich gucke nochmal, ob ich das unterstützen kann, ja. Und der Hinweis ist, es werden halt Gruppennoten vergeben, ja. Also es wird nicht Einzelnoten geben, sondern diese 3 bis 5 Studierenden kriegen eine Note oder eine Punkte Gruppe. Okay, und ich überlege das bis nächste Woche und sage nächste Woche nochmal Bescheid, wie es ist mit der nächsten Modulprüfung. Wer ist denn das alles mit der nächsten Modulprüfung? Viele. Oder es gibt viele Leute, die es mitmachen, weil es gut ist. Und nicht nur wegen der Punkte. Okay, alles klar, dann vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche.